Abschnitt 2.2. Sigmund Freuds psychoanalytische Motivationstheorie. Wir beginnen mit Sigmund Freud, 1856 bis 1939, der mit der zu seiner Zeit revolutionären Annahme unbewusster Handlungsgründe sicherlich den größten Umbruch im wissenschaftlich-psychologischen Denken auslöste. So umstritten Freuds Werk auch sein mag und so unterschiedlich die Urteile über ihn als Forscher ausfallen mögen, von den einen als Welterneuerer in einem Atemzug mit Kopernikus und Darwin genannt, von den anderen als unwissenschaftlich verpönt, so lässt sich mit den Worten Winers doch eines festhalten. Rather than being too critical or too skeptical, we should accept Freud's theory for what it is and was. A monumental attempt by a genius to account for a great diversity of human behavior with a few basic concepts and ideas. Um die grundlegenden Konzepte und Ansichten Freuds zur menschlichen Motivation soll es im Weiteren gehen. Vorausgeschickt werden muss, dass Freud sein äußerst vielschichtiges Theoriegebäude sowie seinen darauf basierenden psychotherapeutischen Behandlungsansatz, beide als Psychoanalyse bezeichnet, über mehr als 40 Jahre entwickelte und dabei immer wieder überarbeitete. Insbesondere handelt es sich bei der Psychoanalyse um eine Sammlung entwicklungspsychologischer, persönlichkeitspsychologischer, klinisch-psychologischer und kulturanalytischer Teiltheorien. Im Zentrum des psychoanalytischen Motivationsmodells steht das Konzept der Triebreduktion. Als Triebe bezeichnet Freud die psychische Repräsentation aus dem Körperinneren stammender Reize, die einem Bedürfnis im Sinne eines gestörten physiologischen Gleichgewichts, zum Beispiel Flüssigkeitsmangel, entspringen und mit unangenehmen Empfindungen, Unlust, verbunden sind. Als Beispiel für einen Triebreiz nennt Freud in seiner für die Motivationspsychologie bedeutsamen Abhandlung Triebe und Triebschicksale von 1915 die Austrocknung der Mundschleimhaut, die sich als Durst bemerkbar macht. Nach Freud resultiert zielgerichtetes Handeln aus dem Bestreben, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen, Homöostase, indem das Bedürfnis an einem bestimmten Objekt befriedigt und damit der innere Triebreiz ausgeschaltet wird, was mit Lustgefühlen einhergeht. Das übergeordnete Ziel menschlichen Handelns ist also Unlustvermeidung und Lustgewinn, Hedonismusprinzip, wobei im Denken Freuds Reizarmut oder Bedürfnislosigkeit der eigentlich erstrebenswerte Zustand ist. Freud formuliert es so: Das Nervensystem ist ein Apparat, dem die Funktion erteilt ist, die anlangenden Reize wieder zu beseitigen, auf möglichst niedriges Niveau herabzusetzen oder der, wenn es nur möglich wäre, sich überhaupt reizlos erhalten wollte. Trotz Freuds vielfach gewählter Bezüge zu biologisch verankerten Bedürfnissen, zum Beispiel Hunger, Durst, standen diese jedoch keineswegs im Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Mit welchen Bedürfnissen und daraus resultierenden Trieben beschäftigte sich nun aber Freud? Am Ende mehrfacher Umformulierungen seiner theoretischen Position zu dieser Frage postulierte Freud die Existenz zweier Triebe: den Lebenstrieb und den Todestrieb. Der Lebenstrieb umfasst alle Tendenzen zum Lebenserhalt des Individuums und zum Überleben der Art, also die biologischen Bedürfnisse Hunger und Durst, soziale Bindung und insbesondere die Sexualität, die in der Psychoanalyse eine herausgehobene Position einnimmt. Letzteres war einer der Hauptgründe für die sehr zurückhaltende, wenn nicht gar ablehnende Haltung der zeitgenössischen Fachöffentlichkeit gegenüber Freuds Thesen. Der zum Lebenstrieb antagonistische Todestrieb beschreibt einerseits das Bestreben, zu einem leblosen und damit bedürfnislosen Zustand zurückzukehren, andererseits aber auch aggressive Tendenzen. Eng verknüpft mit dem Triebkonzept sind Freuds Überlegungen zur psychischen Energie. Triebe treiben Verhalten an in Richtung auf relevante Objekte, die sich zur Bedürfnisbefriedigung und damit zur Triebreduktion eignen. Mit der Ausrichtung auf ein Triebbefriedigungsobjekt wird gemäß Freud psychische Energie gebunden, was sich unter anderem daran zeigt, dass das noch unerreichte Objekt sehnsüchtig vermisst wird und die Gedanken um das Objekt kreisen. Da jedem Menschen eine, für ihn spezifische, konstante Menge an psychischer Energie zur Verfügung steht, folgt daraus, dass durch die Bindung an ein Triebbefriedigungsobjekt die für andere psychische Aktivitäten verfügbare Energie vorübergehend reduziert ist. Sobald das Bedürfnis befriedigt ist, wird diese Energie wieder frei. Auch hier wird wieder deutlich, dass Bedürfnislosigkeit der eigentlich erstrebenswerte Zustand ist. Interessant dabei ist, dass aus der Perspektive Freuds ein unbefriedigtes Bedürfnis keineswegs mit Vorfreude und einer funktionalen Ausrichtung der Gedanken auf die Erreichung des bedürfnisbefriedigenden Objekts verbunden ist, wie in späteren zielpsychologischen Ansätzen, siehe Kapitel 9, sondern von Unlustgefühlen und einer ungünstigen gedanklichen Fixierung begleitet ist. Nachfühlbar wird dieser Zustand wohl am ehesten, wenn man sich in die Situation eines Studenten versetzt, der sehnsüchtig auf die Rückkehr seiner Freundin von einer großen Reise wartet, sich rastlos fühlt und sich auf nichts richtig konzentrieren kann. Auffällig ist weiterhin, dass Freud seine Systematik der menschlichen Triebe nicht ausgearbeitet und auch keine differenzierte Analyse ihrer Entstehung vorgelegt hat. Letzteres schließt er sogar ausdrücklich als Forschungsgegenstand aus. Dazu schreibt er: Unter der Quelle des Triebes versteht man jenen somatischen Vorgang in einem Organ oder Körperteil, dessen Reiz im Seelenleben durch den Trieb repräsentiert ist. Das Studium der Triebquellen gehört der Psychologie nicht mehr an. Obwohl die Herkunft aus der somatischen Quelle das schlechtweg Entscheidende für den Trieb ist, wird er uns im Seelenleben doch nicht anders als durch seine Ziele bekannt. Freuds Hauptaugenmerk lag vielmehr auf der intrapsychischen Dynamik unterdrückter sexueller und aggressiver Triebimpulse, die er durch die Beobachtung pathologischer Verhaltensweisen, zum Beispiel Neurosen und Zwängen, aber auch anhand alltäglicher Phänomene wie Träume, Witze und Fehlleistungen, zum Beispiel freudscher Versprecher, aufzuklären suchte. Hier kommen nun zwei weitere tragende Säulen der psychoanalytischen Theorie ins Spiel. Einerseits das Konzept der drei Persönlichkeitsinstanzen Es, Ich und Über-Ich und andererseits das Konzept des Unbewussten. Wie oben ausgeführt, folgt nach Freud menschliches Verhalten dem Lustprinzip und zielt auf die Befriedigung von Triebreizen. Gerade bei sexuellen und aggressiven Triebimpulsen stellen sich jedoch deren freiem Ausleben Beschränkungen entgegen, wenn die sozialen Normen verbieten, zum Beispiel man darf einer Vorgesetzten gegenüber Wut nicht offen zeigen, oder aber ein geeignetes Triebobjekt zur Befriedigung nicht zur Verfügung steht, zum Beispiel der geliebte Lebenspartner ist für längere Zeit abwesend. Dieses Zusammenspiel von Triebimpulsen, Normen und der Befriedigungsstruktur der Umwelt wird moduliert von der Persönlichkeitsinstanz des Ich. Mit dem Ich meint Freud solche kognitive Prozesse, die an der Steuerung von Handlungen beteiligt sind, zum Beispiel planvolles Denken, Aufmerksamkeit, Gedächtnis. Die Prozesse laufen vielfach nicht bewusst ab, sie sind jedoch durchaus bewusstseinsfähig, das heißt, dass die Person gezielt einen Handlungsplan entwickeln kann. Das Ich steht im Dienste der beiden anderen Persönlichkeitsinstanzen, des Über-Ich und des Es. Im Über-Ich sind die sozial vermittelten Wert- und Normorientierungen repräsentiert. Es stellt das dar, was man umgangssprachlich mit dem Begriff des Gewissens bezeichnen könnte. Das Es hingegen ist Sitz aller Triebimpulse, die, und das ist ein für die Motivationspsychologie wichtiger Aspekt, unbewusst sind und, wie bereits eingangs dargestellt, aufgrund ihres drängenden, unlusterzeugenden Charakters nach unmittelbarer Befriedigung verlangen. Verschiedene Wege zur Reduktion eines Triebreizes sind nach Freud nun denkbar. Fehlt ein geeignetes Objekt zur Bedürfnisbefriedigung, kann erstens das Bedürfnis stellvertretend in Träumen oder in der Fantasie befriedigt werden. Einen zweiten Weg zur Befriedigung von Triebimpulsen kann das Ich gewissermaßen vorbereiten, indem es einen Plan erzeugt, wie zu einem späteren Zeitpunkt eine bedürfnisbefriedigende Handlung ausgeführt werden kann. Vergleich Belohnungsaufschub. Dies würde man in der Terminologie der heutigen Forschung als Handlungskontrolle oder Selbststeuerung bezeichnen. Siehe Kapitel 9, denn es erfordert ja eine gewisse Selbstdisziplin, sein Verhalten so zu steuern, dass eine Wunschhandlung nicht jetzt, sondern erst später ausgeführt wird. Von der Annahme der stellvertretenden Bedürfnisbefriedigung in der Fantasie ausgehend, entwickelte Freud die therapeutische Methode der Traumdeutung. Die für die Motivationsforschung so zentrale Messung implizierter Motive über die Auswertung von Fantasiegeschichten, siehe Kapitel 6, basiert ebenfalls auf dieser Annahme. Es existieren verschiedene aktuelle Verfahren, die auf dem thematischen Auffassungstest, TAT, auch thematischer Apperzeptionstest genannt, von Morgan und Murray aufbauen. Interessant aus heutiger Sicht ist, dass sich die Pioniere der Motivmessung ganz explizit auf Freud berufen, so zum Beispiel McClelland et al. The choice of the thematic apperception method for collecting data followed from our acceptance of the Freudian hypothesis that a good place to look for the effects of motivation is in fantasy. Die Kenntnis der empirischen Methoden, die jeweils zur Hypothesentestung eingesetzt werden, ist ein zentraler Schlüssel zum Verständnis und zur kritischen Reflexion einer Theorie. Kommen wir daher abschließend noch auf das methodische Vorgehen zu sprechen, anhand dessen Freud seine theoretischen Annahmen überprüfte. Er ging nicht experimentell quantitativ vor. Vielmehr haben ihn seine naturwissenschaftliche Ausbildung als Arzt und seine experimentellen neurologischen Forschungsarbeiten zu Beginn seiner beruflichen Karriere nicht daran gehindert, auf qualitative und damit weit weniger objektive Methoden zurückzugreifen. Die subjektive Deutung von Träumen, freien Assoziationen, aber auch von neurotischen Verhaltensauffälligkeiten und sogar Kunstwerken schien für Freud die einzige Möglichkeit, Zugang zu unbewussten Handlungsimpulsen zu erlangen. Mit heutigen Forschungsbegriffen würde man sagen, dass Freud sich qualitativer Verfahren der deskriptiven Einzelfallanalyse bediente, was ein weiterer Grund für die spätere Skepsis seiner experimentell quantitativ ausgerichteten Fachkollegen gegenüber seinem Ansatz war. Nach der Psychoanalyse wird die behavioristische Theorie von Clark Hull als eine weitere wichtige theoretische Quelle der aktuellen Motivationsforschung dargestellt. Besonders faszinierend ist, dass sie in ihrer theoretischen Grundposition, nur beobachtbare Prozesse werden analysiert, der Psychoanalyse diametral entgegensteht und doch in einem Punkt eine große Ähnlichkeit mit ihr aufweist: Triebreduktion als zentrales motivierendes Prinzip.